MDR aktuell. Die Reportage.
Es ist ein kühler Freitagvormittag Ende April, als ich mich nach Bad Tabberz aufmache. Ein beschauliches Städtchen im Thüringer Wald, eingebettet in viel Grün und die Hügel rund um den großen Inselsberg. Etwas mehr als 4000 Menschen leben in dem Städtchen, das seit 20 Jahren anerkannter Kneipp-Kurort und seit 5 Jahren sogar ein Kneipp-Heilbad ist. Seitdem steht an den Ortseingangsschildern eben Bad Tabberz. Mein Ziel liegt aber hinter dem kleinen Ort im Lauchergrund, dort, wo die Natur beginnt und Wanderwege weiter in den Thüringer Wald hineinführen, hat eine Gruppe des örtlichen Kneipp-Kindergartens Villa Kunterbund ihr grünes Domizil. Etwa 20 Jungen und Mädchen in dicken Jacken und mit bunten Mützen schauen nicht schlecht, als neben mir ein Mann in schwarzem Priestergewand auftaucht.
Hallo, kennt ihr mich? Ich bin der Pfarrer Kneipp aus Tabberz.
Hallo. Ihr kennt den Herrn Kneipp nicht?
Doch!
Wollen wir mal gucken, was der Herr Kneipp heute vorhat?
Ja.
Herr Kneipp heißt eigentlich Sigurd Scholze und ist Vorsitzender des Thüringer Kneippbunds mit Sitz in Bad Tabberz. Er will heute anwassern. So nennt man das erste Wassertreten des Jahres unter freiem Himmel.
Seit 25 Jahren erscheine ich zu diesem Tag eigentlich immer als Pfarrer Kneipp. Ich bin jung geblieben in diesen 25 Jahren. Da muss ja doch was Positives daran liegen, an dieser Kneippschen Gesundheitslehre.
Sagt der 81-jährige Sigurd Scholze, selbst studierter Mediziner, und steigt unter den Augen der Kinder ins 7 Grad kalte Wasser.
Och, das ist ja angenehm. Das ist ja angenehm. Wie ein Storch.
Bis über zum Bauch und dann wieder runter. Das ist der Störgang.
Die Kinder kennen sich bestens aus, schauen heute aber nur zu. Es ist noch zu kalt. In den vergangenen Jahren war der April wärmer. Da war zum Anwassern auch richtig was los. Schaulustige Kurgäste und eine Blaskapelle gehören in Bad Tabberz normalerweise zum Anwassern dazu. Wegen der Corona-Pandemie bleibt der Kreis in diesem Jahr klein. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr von Kneipps 200. Geburtstag. So sind es diesmal keine Neugierigen, die dem verkleideten Scholze ins kühle Nass folgen, sondern einzig Kindergartenleiterin Annette Walterscheid-Otto.
So, Herr Dr. Scholz, ist besser wie ich. Ich komme raus, es fängt an, bei mir weh zu tun.
Wenn es anfängt, dass der Kälteschmerz also unangenehm wird, muss man auf jeden Fall abbrechen.
Ein paar Minuten nach dem Wassertreten werden die Füße besser durchblutet. Die Gefäße erweitern sich und es macht sich ein warmes, angenehmes Gefühl breit. Um die Durchblutung zu fördern, gibt es neben vielen Tretbecken auch einen Barfußpfad. Als Kneipp-Kita-Leiterin Annette Walterscheid-Otto eine Runde über Kieselsteine, Holzbohlen und Rindenmulch gedreht hat, sind ihre Füße warm. Ich frage sie, was denn einen Kneipp-Kindergarten von anderen Kindergärten eigentlich unterscheidet.
Was bei uns anders ist, ist, dass wir die Kneippschen Anwendungen in den Alltag mit einfließen lassen. Zum Beispiel nach dem Frühstück ist es ganz häufig so, dass Armbäder gemacht werden, um fit für den Tag zu sein. Und da muss der Kreislauf angeregt werden. Und dann werden Schwungübungen praktisch mit den Armen gemacht, ne, bis die dann wirklich trocken sind. Und dann gehen sie wieder hin, ziehen sich an und gehen zum Spielen.
Nicht nur Wasseranwendungen und Gymnastik spielen im Kneipp-Kindergarten eine wichtige Rolle. So gibt es beispielsweise in der Villa Kunterbund Ruhebereiche, die die Kinder selbstständig aufsuchen können. Es wird auf eine ausgewogene, fleischreduzierte Ernährung geachtet. Und die Gruppen verbringen viel Zeit an der frischen Luft und in der Natur, um sie besser kennen und nutzen zu lernen, erklärt die Kita-Leiterin.
Es geht auch darum, wenn man durch die Natur geht, dass man weiß, was wächst denn da, was kann ich denn daraus machen. Es geht ja nicht darum, dass man nur Petersilie und Dill kennt, nein, es geht auch darum, die sogenannten Unkräuter zu kennen. Da gibt es eine schöne Sache, der Breitwegerich oder Spitzwegerich ist ganz toll. Gibt es eine kleine Verletzung am Körper, ist das ganz hervorragend, kleingerieben. dass der Saft austritt, kann auf die Verletzung gemacht und wegdesinfizieren und so weiter und so fort.
Hinter diesem Wissen steht eine einjährige nebenberufliche Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher zu Kneipp-Kindergärtnern. Außerdem, so erzählt es mir Annette Walterscheid-Otto, nehmen die Kinder ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus der Kneipp-Kita mit nach Hause. Es kommt nicht selten vor, dass auch die Eltern etwas dazulernen und so mit Kneipp in Verbindung kommen. Die Kneipp-Kindergärten und Schulen seien für den Kneipp-Bund außerdem ein wichtiger Baustein, um die Lehren des Heilkundlers im Bewusstsein zu halten und aktiv weiterzugeben. Das erklärt mir Sigurd Scholze, der das Kneipp-Kostüm inzwischen gegen Hemd und Hose getauscht hat.
2002 ist der erste Kindergarten in Thüringen Kneipp zertifiziert worden. Es war natürlich in Tabarz. Ne? Wenn man dann davon ausgeht, jetzt sind es also 50 Kindergärten. Und selbst bei diesen 50 Kindergärten kommt ja dann im Laufe dieser 20 Jahre eine unheimlich große Zahl von Kindern zusammen, die also alle mal mit Kneipp in Verbindung gekommen sind.
Genauer gesagt mit den 5 Säulen der Kneippschen Gesundheitslehre, von denen die meisten Menschen wohl nur die Hydrotherapie, also das Wassertreten und die kalten Güsse, kennen. Die 5 Säulen sind Bewegung, eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die Anwendung verschiedener Heilpflanzen, eine ausgeglichene Lebensordnung und eben die Wasseranwendungen. Doch wie ist Kneipp überhaupt dazu gekommen? Sebastian Kneipp wurde am 17. Mai 1821 im schwäbischen Stephansried geboren und wuchs in bitterer Armut auf. Für Menschen aus solchen Verhältnissen war eigentlich nur eine einfache Bildung vorgesehen, doch Kneipp wollte unbedingt studieren. Dafür arbeitete er hart, doch erst ein entfernt verwandter Pfarrer ermöglichte ihm den Besuch des Gymnasiums mit 23 Jahren. Tatsächlich nahm Kneipp 4 Jahre später ein Theologiestudium auf. Dabei begegnete ihm Pfarrer Christoph Ludwig Köberlin, ein Botaniker und Pflanzenheilkundler. Doch Kneipp bekam ein Problem.
Sein Ziel wurde aber je dadurch unterbrochen, dass er an Tuberkulose erkrankte. Diese Krankheit, die ja eben im 19. Jahrhundert ja unheilbar war, die hätte wohl das Ganze zum Scheitern gebracht, wenn ihm nicht, er fand da in der Unibibliothek ein Buch von Vater und Sohn Hahn, die sogenannten Wasserhähne aus Schlesien, die also über die Wirkung des kalten Wassers auf den Körper der Menschen geschrieben haben. Und dieses Büchlein, das fiel also Kneipp in die Hände und brachte ihn vielleicht als letzte Möglichkeit, mal zu versuchen, ob die Wirkung des kalten Wassers sich nicht auch für ihn positiv auswirken könnte.
Denn der behandelnde Arzt hatte den jungen Kneipp praktisch schon aufgegeben. Doch der Student begann, sich 3-mal täglich kalt zu waschen. Im November 1849 war seine Verzweiflung so groß, dass er sich in die eiskalte Donau setzte. Nachts, um kein Aufsehen zu erregen. Schon nach 3 Bädern in der Donau soll sich sein Zustand gebessert haben und bald drauf galt er als von der Tuberkulose geheilt.
Und das war das Schlüsselerlebnis und das hat ihn bewogen, das weiter zu verfolgen und hat es dann auch Studienkollegen empfohlen und ist so langsam in diese Therapie hineingewachsen.
Zunächst wollte Kneipp seine Kommilitonen gar nicht behandeln, doch Freunde drängten ihn dazu, zu helfen. Als er 1852 zum Priester geweiht wurde, kamen immer häufiger auch andere Menschen auf ihn zu, um ihm von ihren gesundheitlichen Problemen zu berichten. Auch hier gab Kneipp weiter, was er bisher wusste. Doch das bereitete ihm schnell Probleme, wie der Historiker und langjährige Leiter des Instituts Medizin an der Robert-Bosch-Stiftung, Professor Robert Jütte, berichtet.
Er wollte den Menschen zunächst ja mal seinen eigenen Schäfchen in der Gemeinde helfen und er hat sich auch nie als Erfinder der Wasserkur bezeichnet, was ja auch nicht gestimmt hätte. Andererseits ist er natürlich insofern vielleicht doch noch revolutionär, weil die Schulmedizin ihn dann relativ rasch als starken Gegner empfindet. Und ich kann hier vielleicht ein Zitat aus der zeitgenössischen Medizinkritik bringen, wo ein berühmter Professor Ziemsen damals gesagt hat, aufs Tiefste müssen wir bedauern, dass sich Ärzte so weit herabwürdigen konnten, zur Helfershelfer des Kneippschen Hokuspokus zu werden.
Kneipp wurde wegen Kurpfuscherei angezeigt und zur Zahlung von 2 Gulden verurteilt, stellte dem vorsitzenden Richter paradoxerweise aber eine Kuranweisung gegen die Gicht aus. Kurz darauf folgte die Klage eines Apothekers wegen Gewerbebeeinträchtigung. Kneipp beteuerte, nur denen zu helfen, die nach jahrelanger Behandlung bei Ärzten oder Apothekern keine Hilfe gefunden hätten oder jene, die es sich nicht leisten könnten. Trotzdem musste er eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, doch als die Cholera 1854 über Bayern hereinbrach, half Kneipp den Kranken trotzdem. Er soll 42 Menschen geheilt haben und zog damit Aufmerksamkeit auf sich. Fortan war er als Cholera-Kaplan bekannt und als wundertätiger Heiler. Kneipp hielt in Folge Vorträge und Sprechstunden ab. Sigurd Scholze, Vorsitzender des Thüringer Kneippbunds.
Die anderen Dinge, also Lebensordnung, das kam dann später dazu. Er hat dann seine Patienten Holz hacken lassen und sie sich bewegen. Er ist auch der Erfinder der Stubengymnastik, also dass man zu Hause in seiner Wohnung Bewegungstherapie macht. Er hat also Einfluss genommen auf die Ernährung und natürlich, vergesst mir die Seele nicht, als ganz wichtiges Moment, dass bevor man eben mit einer solchen Behandlung anfängt, muss man eben auch erstmal in einem seelischen Gleichgewicht sein.
Kneipp nahm bei seinen Patienten auch kein Blatt vor den Mund. Bei den Damen wetterte er gegen das zu enge Korsett, bei den Herren gegen das Saufen und die Völlerei, oft in ruppigem Ton, immer in schwäbischer Mundart. Immer mehr Menschen kamen zu Kneipp. Sein Wohnort, das bayerische Wörishofen, profitierte auch wirtschaftlich vom Geschäft Kneipp. Gasthäuser waren voll, Bäcker und Metzger eröffneten Verkaufsbuden für die Wartenden. Ärzte hospitierten in Kneipps Sprechstunden, um seine Lehren anderswo anzuwenden und eigene Kneipp-Institute aufzubauen. Der Erfolg gab Kneipp recht, meint Medizinhistoriker Jütte.
Zu Lebzeiten war er schon also unglaublich erfolgreich. Sein berühmtes Buch, Die Wasserkur, die es ja heute noch in der Wiederauflage gibt, die ist bereits 1894 in 50. Auflage entschieden. Und wir haben schon sehr früh, und das ist erstaunlich, 1895 eine Gründung einer Akademie für Hydrotherapie in Wörishofen, die also heute als Sebastian-Kneipp-Akademie als Fortbildungsstätte für Ärzte weiter existiert.
Trotz allem gab es immer wieder Anfeindungen gegen Sebastian Kneipp. Es kam zu Brandstiftungen. Die Leipziger Volkszeitung wetterte beispielsweise gegen Kneipp und warf ihm Profitgier vor. Kneipp ließ das allerdings unbeeindruckt. Er machte weiter, bis er Ende 1896 an Krebs erkrankte. Operieren lassen wollte er sich nicht und so verstarb Kneipp im Juni 1897. Kneipp und seine Lehren haben sich bis heute gehalten. Seit 2015 gelten sie als immaterielles Kulturerbe. Doch wo steht Kneipp eigentlich im Jahr 2021?
Wir haben also auch inzwischen nicht nur im Bereich der medizinischen Selbsthilfe, sondern auch in der Präventionstherapie Ansätze, in denen die Kneippkur also angewandt wird. Also insofern hat die Kneippkur schon es geschafft, ein wesentlicher Teil der Komplementärmedizin zu werden.
Doch Kneipp die Deutschen überhaupt? Um das herauszufinden, bin ich in die Gemeinde Dreigleichen nahe Arnstadt gefahren. Dort gibt es den Mühlberger Spring, eine Karstquelle, aus der Sommer wie Winter rund 2000 Liter Wasser pro Minute an die Oberfläche treten. Das kristallklare Nass hat dabei eine gleichbleibende Temperatur von genau 8 Grad, ideal zum Wassertreten. Deshalb hat die Gemeinde vor ein paar Jahren auch ein modernes Tretbecken samt Barfußpfad angelegt. Kneipen die Spaziergänger, die ich an diesem Freitagnachmittag hier treffe, auch regelmäßig?
Eigentlich nur, wenn ich zufällig irgendwo an so ein Kneippbecken gerate. Ansonsten eigentlich eher nicht bewusst. Aber es ist sehr angenehm.
Ich hoffe, dass es mir gut tut. Deswegen gehe ich regelmäßig, alle 2-3 Tage her. besser schlafen kann ich. Vielleicht hilft das auch mit, ich weiß es nicht.
Ja, also ich kenne das schon, aber ich mache das nicht, aus Faulheit.
Eigentlich nicht, habe ich noch nie ausprobiert, nein. Kaltes Wasser, ich bade lieber warm.
Nach ein paar Minuten packt den Mann dann doch die Neugier. Er krempelt sich die Hosenbeine hoch, zieht die Socken und Schuhe aus und stellt sie neben die Bank unter einer Linde. Dann geht's rein ins Wasser.
Und immer so ein bisschen wie ein Storch, wurde mir gesagt. Genau.
Ja, jetzt wird's kalt.
So, und dann soll man einmal über diesen wunderschönen Barfußpfad gehen. Ist das jetzt also Ihre erste Erfahrung mit Kneipp?
Ja.
Und?
Ein tolles Gefühl. Also am Anfang erstmal erfrischend, aber wenn man jetzt dann einmal die Runde macht, dann merkt man schon, dass es echt kalt ist. Ich finde das schön, dass man hier einfach so dahin kann und da durchgehen kann. Eine schöne Sache.
Statt die Füße regelmäßig ins kalte Wasser zu stecken, kennen viel mehr Deutsche wohl die Marke Kneipp, die Badezusätze, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel herstellt und verkauft. Während die Kneippschen Therapiemethoden eher mit Aufwand oder Überwindung zu tun haben, werben die Kneipp-Produkte mit dem einfach zu erreichenden Wohlgefühl.
Jetzt können Sie richtig Kräuter duschen. Kneipp 3 Kräuter Cremedusche. Kräuter duschen. Und Sie fühlen sich wie neugeboren. Kneipp 3 Kräuter Cremedusche.
Fühlen wie neugeboren, verspricht dieser Werbespot aus den 1980ern. Heute wirbt die Marke Kneipp mit Glücksmomenten. Doch wie viel Kneipp steckt noch in den Produkten des Unternehmens? Am Telefon erklärt mir Unternehmenssprecherin Doreen Neuendorf.
Ich würde sagen 100%. Die Marke Kneipp selbst wurde ja von Kneipp, von Sebastian Kneipp gegründet und auch er selbst hat noch die allerersten Produkte entwickelt.
Und das waren Ende des 19. Jahrhunderts zunächst Pillen gegen Darmträgheit. Kneipp lernte damals den Würzburger Apotheker Leonhard Oberhäuser kennen. Beide waren von den naturheilkundlichen Methoden angetan und entwickelten gemeinsam pflanzliche Rezepturen, die zunächst in der Würzburger Engelapotheke verkauft wurden. Ein paar Jahre vor seinem Tod übergab Sebastian Kneipp dem Apotheker Oberhäuser sein Vermächtnis. Und das Alleinrecht für alle Zeiten, pharmazeutische und kosmetische Produkte mit dem Namen und dem Bilde des Herrn Pfarrer Sebastian Kneipp zu entwickeln und zu verkaufen. So geht auch die heute noch bestehende Marke Kneipp auf diese Übereinkunft vor 130 Jahren zurück. Doch die Produkte haben sich verändert. Inzwischen hat das Unternehmen gute Laune, Duschbäder und Badezusätze im Programm oder auch farbige Lippenstifte. Ist das noch im Sinne Kneipps?
Naja, Kneipp hat sicher einen ganz anderen Fokus auch gehabt. Allein schon, weil es viele Produkte zur Körperpflege und auch viele Gesundheitsprodukte, wie wir sie heute kennen, damals noch gar nicht gab. Wichtig ist bei den Produkten, die Kneipp heute anbietet, findet die Kneipp-Philosophie eben Anwendung, aber zusammengebracht mit den heutigen Wünschen von Konsumentinnen und Konsumenten. Und die Lippenpflege, wie Sie sagen, ist da zum Beispiel, die ist ein gutes Beispiel. Kneipp selbst hätte sicherlich keine Lippenpflege mit Farbe entwickelt, aber basierend auf der Philosophie wird hier eine Tradition fortgeführt, zum Beispiel 100% natürliche Lippenpflege mit Extrakten aus Kamille und Melisse. Und das sind zum Beispiel Pflanzen, die schon bei Kneipp eine wichtige Rolle gespielt haben und Berücksichtigung fanden.
Was sagt ein unabhängiger Experte dazu? Ich habe mich mit Benno Brinkhaus verabredet. Der Professor für Naturheilkunde leitet an der Berliner Charité den Projektbereich Komplementärmedizin und integrative Medizin. Wegen der Corona-Pandemie können wir uns nicht persönlich treffen. Wir haben uns stattdessen zum Videotelefonat verabredet. Was ist also von den Kneipp-Produkten zu halten?
Durchaus wird in dieser Kneipp-Herstellung, werden vor allem Phytotherapeutika eingesetzt, die auch Kneipp beschrieben hat. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Wobei ich glaube, dass die Stärke der Kneippschen Therapieverfahren, das liegt vor allem darin, dass das einfach umzusetzende Verfahren sind, wo man nicht unbedingt immer Dinge kaufen muss, sondern wo man in der Tat einfach durch Güsse, durch Waschungen einfach aktiv werden kann.
Doch die Studienlage über die Wirksamkeit der Kneippschen Anwendungen ist teilweise dünn. Während Ernährungs- und Bewegungstherapie oder die Kräuterkunde weitestgehend gut erforscht sind, sind es ausgerechnet die Anwendungen mit warmem und kaltem Wasser, also Güsse und Waschungen, bei denen die Studienlage zu wünschen übrig lässt.
Indikationen, zu denen es positive Studien gibt, das sind unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also vor allen Dingen die klassische Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, die chronisch-venöse Insuffizienz. Das sind Erkrankungen, wo es Studien zu gibt. Aber insgesamt muss man sagen, da muss man noch mal deutlich mehr geforscht werden.
Doch dafür mangelt es schlicht an Geld. Gerade im Bereich der Kneippschen Wassertherapie gibt es kaum Forschungsförderung, erklärt mir Professor Brinkhaus. Die moderne Forschung sei eben auch sehr aufwendig und finanzintensiv. Allerdings konnte eine Studie jüngst die Vorteile von Kneippanwendungen in Seniorenwohnheimen nachweisen. Beispielsweise wurden mithilfe verschiedenster Kneipptherapien weniger Schmerz- und Beruhigungsmittel eingesetzt. Zurück in Bad Tabarz. Sigurd Scholze, Vorsitzender des Thüringer Kneippbundes, will mir noch etwas zeigen. Wir sind auf einer Anhöhe ganz in der Nähe. Scholze nennt diesen Ort die Galerie, weil man von hier oben einen Blick auf ganz Bad Tabarz hat.
Also Sie sehen, die Berge und die Wälder haben ganz schön gelitten unter Borkenkäfer und unter der Dürre. Ne? Da links drüben ist dann die Rennsteigklinik und das ist die Inselsbergklinik seit 91 und das war natürlich die erste große Marke hier für Tabarz.
Die erste große Marke war auch der erste große Arbeitgeber nach der Wende. Sigurd Scholze hat die Inselsberg-Klinik damals mitgegründet. Seitdem engagiert er sich dafür, dass Kneipp in seinem Ort heimisch wird. Man hätte ihm vieles zu verdanken, erklärte mir auch Bad Tabarz Bürgermeister David Ortmann. Scholze sei ein richtiger Kneipp-Pionier für Thüringen gewesen, aber insbesondere für Bad Tabarz. Ohne Kneipp hätte man den Heilbad-Status nicht bekommen, der inzwischen auch zu einem wirtschaftlichen Faktor geworden sei und jährlich für rund 1 Million Euro mehr im Gemeindehaushalt sorgt. Scholze gibt sich da bescheidener, als wir auf der Galerie stehen.
Wie würde denn Bad Tabarz heute aussehen ohne Kneipp?
Ich möchte so weit eigentlich nicht denken. Ich will gar nicht die Alternative sehen. Diese 25, 30 Jahre, das ist also mein Weg gewesen, mein Ziel, die Leute mitzureißen, das haben wir erreicht. Und was wäre, wenn, das möchte ich mal streichen.
Der Mensch solle nicht unvernünftig gegen sich selbst handeln, schrieb Kneipp einst. Und auch gesund bleiben und lang leben, das will jedermann, aber die wenigsten tun etwas dafür. Sätze, die wohl auch im Jahr 2021 noch Bestand haben. Denn vieles von dem, was heute für die Gesundheit besonders gefragt ist, Stichwort Workouts oder Mind-Body-Balance, stimmt mit den Lehren des Pfarrers aus dem Allgäu überein. Es trägt nur andere Namen.